Frank-Baudin und Zürich sind immer eine Reise wert. Im letzten Jahr habe ich den ehemaligen CEO von Havas Schweiz kurz vor seinem Ausscheiden ins Sabbatical getroffen. Jetzt ist er wieder zurück. Wie es ihm dabei ergeht, warum ihn Blockchain nach wie vor fasziniert und was es mit seinem neuen Job als Twitter-Ambassador auf sich hat, sowie welche drei Bücher man unbedingt gelesen haben sollte, das alles in einer sehr persönlichen Folge der Freitagsspitzen mit Frank-Baudin.
Wir sind wieder in Zürich, Frank-Baudin, die zweite. Das letzte Mal ist das Mikrofon ausgefallen, wir haben es trotzdem gesendet, es war sehr gut, es war das beste Interview mit den besten Zugriffszahlen, das darf man verraten.
Wow.
Die genaue Summe verraten wir nicht, weil das Betriebsgeheimnis ist, aber sie war vierstellig. Freue mich daher sehr, dass wir die zweite Runde machen, hier in Zürich. Vorweg eine provokante Frage gleich, wie ist das Leben ohne Sekretariat?
Das Leben ist absolut fantastisch. Vorher war ja mein Leben, möglichst große Agenturen zu führen mit möglichst vielen Leuten, auch mit einem großen Komplexitätsgrad. Und im Moment lebe ich genau das Gegenteil, eigentlich mit möglichst wenigen Festangestellten, mit einem möglichst großen Maß an Freiheit, und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Jetzt muss ich natürlich zugeben, dass es schon einige Probleme in meinem Leben gibt. Also das letzte große Erfolgserlebnis für mich war, als ich selber einen Drucker anschließen konnte und er sogar etwas ausgedruckt hat. Das sind halt so die Dinge. Spaß beiseite, ich habe immer schon geschaut, trotz Assistentin möglichst autonom funktionieren zu können. Also ich konnte schon immer meine Flüge selber bestellen und gewisse Dinge machen. Was mir ab und zu fehlt, respektive was ich jetzt organisieren muss, das ist die Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Und das war ja einer der Gründe, wieso ich auch damals nach McCann Erickson gesagt habe, nee, ich renoviere lieber ein Symphonieorchester, statt selber eine Kammermusik aufzubauen. Ich habe einfach den Reichtum an unterschiedlichsten Menschen immer geliebt. In der Branche, aber eben auch in der eigenen Agentur. Und das war für mich auch ein Grund, in eine Netzwerkagentur zu gehen, jetzt nicht eine Lokalagentur zu gründen, weil ich einfach die Auseinandersetzung mit internationalen Kapazitäten sehr geschätzt habe. Und ich glaube, das muss ich mir jetzt selber organisieren und aneignen, weil sonst bleibt man stehen. Und das sehe ich bei einigen, die vielleicht auch so als Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerinnen unterwegs sind, dass sie sich nicht unbedingt weiterentwickeln. Und wie wir alle wissen, die Welt dreht sich schneller als je zuvor, insbesondere in unserer Branche. Also ist diese internationale Auseinandersetzung sehr wichtig.
Für alle diejenigen, die es nicht wissen, du warst, ich glaube, bis letztes Jahr, Juni irgendwie, CEO von Havas hier in der Schweiz. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wenn nicht, gleich korrigieren. Hast dann eine Kreativpause oder grundsätzlich eine Pause gemacht, bist jetzt wieder zurück mit einer eigenen Company, weil du gerade gesagt hast, den Austausch oder den Diskurs mit anderen, was konkret meinst du damit? Also schauen, wie bleibt man fit, was sind die aktuellen Themen oder was konkret ist damit gemeint?
Also in meiner vorhergehenden Tätigkeit war die Schweiz natürlich zentral. Ich war Chairman CEO über x Jahre, glaube ich 18 Jahre von EuroRSTG respektive Havas. Habe aber darüber hinaus noch einige internationale Aufgaben erhalten. Unter anderem war ich mal parallel noch CEO in Österreich. Unter anderem habe ich sehr lange das Creative Board, das Europäische, geleitet und dann zuletzt das Globale als Chairman. Und das war die große, weite Welt. Ich wollte eigentlich 2012 schon die Agentur verlassen. Ein zweites Mal, muss ich sogar sagen, dazu. Ich hatte ein Angebot aus dem Ausland. Und die Schweiz ist ein wunderbares Land, ist ein kleines Land. Und es wurde mir dann irgendwann zu eng. Und dann hat mir eben das Havas-Netzwerk also ein paar zusätzliche Aufgaben angeboten, die ich sehr, sehr gerne angenommen hatte. Jetzt, in meiner jetzigen Tätigkeit, ich habe internationale Kunden, ich habe auch im Ausland Mandate, und das schätze ich sehr, das benötige ich.
Und wie groß ist die Company mittlerweile? Also bist du allein und hast ein, zwei Leute, die dir zuarbeiten? Oder tatsächlich so, wie du das letztes Jahr mal erwähnt, dass du dich drauf freust, quasi ganz alleine mehr oder weniger mal anzufangen? Ist es dabei geblieben? Oder?
Ja, das Konzept ist ja ein Agent statt eine Agentur. Und ich kann es immer noch aufrechterhalten, ohne fixe Mitarbeitende meinen kleinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wahrscheinlich noch dieses Jahr, also mittelfristig, benötige ich sicher im Projektmanagement ein oder zwei Personen, und auch im Design würde es eigentlich Sinn machen. Aber ich versuche es immer noch, möglichst auch viel Freiheit zu haben. Ich habe einen Break gemacht, ich habe die Zeit genutzt, wirklich mal durchzuatmen und ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben nach dem Weggang von Havas, und habe eigentlich während dem Break auch gemerkt, wie sehr notwendig ich ihn hatte. Ich hatte ihn auch verlängert, und jetzt in meinem neuen Leben ist es ja nicht so, dass ich genau dasselbe in grün machen möchte oder wieder 70 Stunden und mehr arbeiten möchte. Ich möchte wieder genau gleichen oder wieder mit einer ganz großen Passion arbeiten. Ich denke, das tue ich auch, aber bewusster, und möchte auch bewusster mehr Zeit für die Familie haben und auch ein bisschen mehr Zeit für die Musse.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also ist deine Tätigkeit dann jetzt eher mehr strategischer Art, also oder beratender Art, weil du gerade auch gesagt hast, vielleicht im Design bräuchtest du noch jemand, oder ist das tatsächlich dann auch operativ?
Es ist, also ich habe verschiedenste Tätigkeiten, und das ist ja mitunter war auch ein Grund. Ich meine, ich habe einen der bestbezahlten Jobs, einen Traumjob eigentlich aufgegeben. Es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben immer gesprochen von der Havas-Familie. So einen Schritt zu machen war nicht einfach. Und ich wusste ja nicht, was genau ich überhaupt Neues möchte. Ich wusste einfach, ich möchte mich verändern. Und in diesem Modus bin ich immer noch, eine Offenheit für neue Dinge zu haben. Natürlich gab es einen Plan, und diesen Plan verfolge ich im Moment auch. Das ist weniger Werbung, sondern mehr im strategischen, im Branding-Bereich. Da habe ich einige sehr, sehr schöne Mandate. Das macht mir auch große Freude. Das hat sich schon vorher in meiner Havas-Zeit herausgestellt. CEOs, die auf mich zukamen mit spezifischen Problemstellungen, da ging es dann um Positionierung und eine mangelnde Vision, um interne Kommunikation, um Change Management, um Digitalisierungsfragen. Und ich denke, da bin ich ein sehr guter Sparringpartner, und das kann ich. Und aus dem ergeben sich dann natürlich spezifische Kommunikationsaufgaben. Einige davon kann ich mit meinen Leuten selber lösen. Bei anderen kann man mich hinzunehmen, um das zu begleiten. Oder übernehmen dann andere Agenturen. Und das ist so die Basis meiner Arbeit. Dann kamen sehr überraschende Mandate zu mir. Eines davon war die Anfrage von Twitter in der Schweiz, bei der Vermarktung unter die Arme zu greifen. Das mache ich mit sehr großer Freude. Das ist ein völlig neues Gebiet. Ich habe mit anderen Leuten zu tun. Aber jetzt gerade in meiner digitalen Aufstellung passt das eigentlich sehr, sehr gut rein. Und da habe ich 20% meiner Zeit fix reserviert für neue Technologien. Das sind Firmen, wo ich Advisory for Equity Deals habe. Also bin ich im Advisory Board, habe Shares, und die berate ich. Natürlich geht es meistens um Aufgabenstellungen im Branding, im Marketing. Und darüber hinaus bin ich investiert. Es gibt zwei Kriterien, dass ich da mitmache. Das erste ist die Business-Idee, die muss mich in irgendeiner Form faszinieren. Das zweite ist das Team. Es müssen überzeugende, tolle Leute sein, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann auch etwas lernen. Und dann ergibt sich vielleicht das dritte in Zukunft mal, ein Upside im Wert. Also, das ist im Moment mein Leben, und darüber hinaus habe ich eben im Moment die Zeit, die ich vorher nicht hatte, meine Tochter oft in die Schule zu begleiten am Morgen oder ihr auch mal bei meiner Jüngste oder ihr bei den Aufgaben zu helfen oder einen Spaziergang mit dem Hund zu machen und auch wieder ein bisschen mehr Klavier zu spielen. Im Moment sehr, sehr gerne Chopin.
Also es klingt auf jeden Fall nicht, als ob Langeweile aufkommt. Wir sind ja immer hier bei den Freitagsspitzen auch ein bisschen provokativ, und Habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, weil du auch von Digitalisierung gesprochen hast. Egal welches Branchenmedium, wir zitieren jetzt keines, man aufschlägt, es tauchen immer mal wieder Begriffe auf. Da würde mich so interessieren, was du per se jetzt mal quasi davon hältst. Also wenn wir über Blockchain, Voice, Audio, sowas sprechen, glaubst du, sind das Themen, die uns noch lange begleiten werden, oder ist das was kurz aufploppt und dann wieder verschwinden wird? Bei unserem letzten Gespräch fandest du die Blockchain-Technologie extrem spannend.
Also 90% von meinen Investments oder von diesen 20% meiner Tätigkeiten sind im Blockchain-Bereich. Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Einerseits gibt es im Marketing sehr, sehr viele Buzzwords, und ich provoziere jetzt ein bisschen zurück. Marketing ist ja alles andere als eine exakte Wissenschaft. Sie tut ja nur so. Und sie tut auch nur so, als wäre alles messbar und berechenbar und macht komplexe Modelle, die sich verkaufen lassen. Und da wimmelt es natürlich von Buzzwords wie Influencer oder Storytelling und. Das ist hier oft alter Wein in alten Schläuchen. Ob ich jetzt über Reklame spreche oder Werbung, das ist, oder über integrierte Kommunikation oder über Content Marketing. Diese Begrifflichkeiten versuchen in etwa mit dem Wandel, der einhergeht, mitzugehen, ohne immer den Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber wir müssen unterscheiden zwischen diesen Worthüllen und was sie bedeuten, zu wirklich neuen Technologien, die einen Einfluss haben. Ich denke, einen ganz großen Einfluss auf unser Leben und damit auch auf das Marketing wird die Einführung von 5G sein. Das führt zu einer größeren Bandbreite. Das führt dazu, dass eben Voice viel wichtiger wird. Das sehen wir ja heute schon bei den Jungen. Die schreiben kaum noch eine WhatsApp-Nachricht, sondern da wird schnell reingesprochen. Der Umgang damit, das wird sich exponentiell steigern, und da bin ich absolut überzeugt, dass wir einen Einfluss haben auf die Geschäftsmodelle von Agenturen. Also so viel zur Voice. Blockchain ist eine andere Technologie, die ich absolut großartig finde. Warum finde ich sie großartig? Weil sie bedeutet ja nichts anderes als die Dezentralisierung. Sie gibt eigentlich die Rechte zurück den Menschen, die ihre Daten geben. Und überall, wo Transaktionen stattfinden, die ein hohes Maß an Vertrauen benötigen, ist Blockchain im Moment, denke ich, der Ansatz für die nächste Zukunft. Darum ist das nicht ein Buzzword für mich, sondern ist eine Technologie. Da gibt es in dem Umfeld natürlich auch viel Business, was unsinnig ist, aber es gibt ein paar ganz kluge, tolle Anwendungen. Überhaupt interessant, Blockchain war mitunter einer der Auslöser, warum ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt was Neues machen. Ich war eingeladen vor anderthalb Jahren, das war die erste Crypto-Finance-Konferenz in St. Moritz. Und Hype mit Bitcoin und Blockchain. Was mich aber fasziniert hatte, waren die Menschen dort. Kluge, quirlige, aufgeweckte, tolle Menschen, wo man was lernen kann, wo man Spaß haben kann. Und es kam mir so vor, hey, das war dort so wie die Werbeveranstaltungen früher, als ich mich für Werbung zu interessieren begann. Und ich bin eigentlich in die Werbung gegangen, nicht wegen der Werbung, die hatte ich eigentlich gar nicht beachtet, damals als junger Pianist und Jurastudent. Ich bin in die Werbung gegangen, weil mich die Leute fasziniert haben. Ich wurde eingeladen, zufällig an ein ADC-Fest, und da vorne stand ein Typ in einem gut geschnittenen Anzug, der eine Rede gehalten hatte. Und die war so gut, die Rede. Der Typ hieß Martin Sutton, war der damalige Präsident des ADC. Und da gab es noch andere ganz lustige, intellektuelle, schräge Menschen. Das hat mich fasziniert. Und ja, jetzt muss ich aufpassen, als Nachfolger von Martin Sutter heute als ADC-Präsident, Unsere Branche hat sicher im Income und im Profit einen Aderlass, aber sie hat vor allem auch einen Aderlass in außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Ja, und es gibt außergewöhnliche Persönlichkeiten, die eben in andere Branchen gehen. Also auf alle Fälle, das hat mich zum Nachdenken angeregt an dieser Crypto Finance Conference, gesagt, hey, ich möchte auch mit tun, ich möchte da auch etwas machen. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende meiner Havas-Zeit.
Du hast gerade erwähnt, es gibt so ein paar spannende Cases oder Anwendungsbeispiele für Blockchain, die du faszinierend findest. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also was findest du, wo du sagen würdest, oder eine Firma irgendwie sagst, die machen irgendwie was, also das ist ganz
Also die erste Firma, die mir begegnet ist, wo ich auch im Advisory Board bin und investiert bin, die heißt Trusted Doctor. Da geht es darum, Patientendaten bei schwerwiegenden Erkrankungen, die absolute Top-Kapazitäten von Ärzten benötigen, wie beispielsweise bei Hirntumoren oder in der Herzchirurgie, dass erstens mal Patienten eine Second Opinion einholen können und zweitens, dass weitere Spezialisten, andere Spezialisten über dieses Blockchain-Netzwerk Daten austauschen können und unterstützen können. Also es ist ein Wissenstransfer. Das sind natürlich hochheikle Daten. Jetzt ist die Blockchain, das ist das Faszinosum daran, ist absolut sicher, sind diese Daten dort eingepackt. Das finde ich eine unglaublich sinnvolle Anwendung. Eine kommerzielle Anwendung, die bekannt ist, ist im Diamantenhandel. Also wo ich eben die Geschichte eines Diamanten eigentlich von der Schürfung bis über alle Handänderungen nachverfolgen kann. Ich selber bin ein kunstbegeisterter Mensch, habe eine kleine, bescheidene Kunstsammlung zu Hause, aber jeder, der Kunst sammelt, weiß, wie schwierig es ist, die Heritage eines Kunstwerkes nachweisen zu können, also mit allen Quittungen, und sind die denn richtig oder echt? Und die sind natürlich in der Blockchain absolut perfekt aufgehoben, die können nicht verbrennen dort. Ich denke, das sind derartige Anwendungen, die wunderbar sind. Oder eine weitere Anwendung kann auch ein soziales Netzwerk sein. Da gibt es jetzt noch nicht so überzeugende Lösungen. Aber denken wir daran, heute ist das Geschäftsmodell von Facebook, ist, dass sie eigentlich die Daten ihrer User, die User können das gratis nutzen, aber dafür machen sie Milliardengeschäfte mit den Daten der User, ohne dass die User präzise sagen können, wer was mit ihren Daten anfangen darf. Wir Menschen haben die Hoheit über unsere Daten verloren. In einem dezentralisierten Netzwerk kann ich bestimmen und kommt zumindest ein Teil der Vergütung zu mir direkt zurück. Und das finde ich eine großartige Sache. Da gibt es auch beispielsweise, nehmen wir eine Plattform wie Amazon. Wenn ich ein Amazon mache, an dem aber alle die Detailhändler von den kleinsten Betrieben bis ganz großen daran mitbeteiligt sind, dann erhalten die einen Reward. Ein Problem, das wir heute haben, ist mit allem Tollen, was das Internet mit sich bringt, das ist eine Tendenz der Monopolisierung. The winner takes it all. Wenn wir über eine Technologie verfügen, die dezentralisiert ist, dann können wir eben diesen Monopolisierungen entgegenwirken. Ein anderes Beispiel ist Uber. Uber ist ja grundsätzlich eine tolle Idee und bringt aber einige soziale Probleme mit sich. Jetzt ist noch ein zweiter Punkt, ist ja störend, dass einige ganz wenige Menschen irgendwo im Silicon Valley unendlich viel Geld damit verdienen, während dem einzelne Uber-Fahrer nicht mal ihre Sozialleistungen bezahlen. So. In einem dezentralisierten System wird ein Vertrag zwischen dem Fahrer und dem Fahrgast stattfinden. Also wird nicht mehr alles über die Zentrale abgewickelt werden. Und das finde ich eine großartige Vision.
Die Frage, wie schätzt du die Chancen ein, dass es tatsächlich quasi die Plattform in Anführungszeichen in der Form, wie wir sie jetzt kennen, verdrängt, ersetzt? Oder ist der Schritt nicht, salopp gesagt, durch?
Wir sind ganz, ganz am Anfang dieses Stadions. Es ist ja interessant, wenn wir nur die Bitcoin-Kurve verfolgen, da gab es so einen Hype, eben vergleichbar mit dem Internet-Hype. Eine Blase, logisch, wo viele Leute aufspringen. Und jetzt sind wir hier in einer Konsolidierungsphase. Wenn wir auch in dieser Tokenized Economy, also mit all diesen ICOs anschauen, da gab es natürlich viel Unsinn und viel Fantasie. Wenn wir heute mit Security Tokens die ICOs anschauen, das hat natürlich, da wird nicht mehr auf Sand gebaut, das hat natürlich viel, viel mehr Substanz. Und da sind wir absolut ganz, ganz, ganz am Anfang. Und jetzt gehen wir immer davon aus, dass das jetzt einfach gesetzt ist, dass Google das Informationsmonopol hat und Facebook das Social Network Monopol hat. Dem muss überhaupt nicht so sein. Ich erinnere nur daran, das erste große soziale Netzwerk, wo wir alle drauf waren, war MySpace. MySpace ist über Nacht verschwunden. Also gibt es immer noch, aber ist eigentlich unerheblich geworden. Facebook nimmt der Traffic ja auch zumindest in den europäischen Ländern massiv ab, respektive wandert ab zu Instagram. Die Leute gehen dorthin, wo Plattformen ihren Bedürfnissen gerecht werden. Und das ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass das so bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass es da zu großen tektonischen Verschiebungen über die nächsten Jahre kommen wird.
Bevor wir ein bisschen auf den Privatmann zu sprechen kommen und ein paar private Fragen stellen, schießt mir spontan noch eine Frage in den Kopf. Du hast gesagt, wir haben Voice ist so ein Thema, was uns begleiten wird im Rahmen der Blockchain, hast du gesagt, das Thema Datensicherheit. Jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen, ich vermute in der Schweiz auch, mitverfolgt das Thema Datensicherheit, Datenschutz rund um Sprachassistenten, Alexa. Ich muss vorweg schicken, ich finde diese Technik extrem faszinierend. Wie siehst du das? Also wird quasi das Thema Datenschutz dem Ganzen irgendwie die Weiterentwicklung früher oder später rauben, vor allem auch wenn wir vor dem Hintergrund der Plattformmodelle?
Nein, zuerst gibt es ja die Technologie und die Regulierung hinkt immer hinten drein. Jetzt ist die technologische Entwicklung derart rasant, dass die, sagen wir mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen noch viel mehr hintendrein hinken, als sie natürlich sollten. Aber da glaube ich auch an das Gute im Menschen, respektive in der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das in die Hand nehmen und die Politik und diesbezüglich Rahmenbedingungen schaffen, die zumindest akzeptabel sind für die einzelnen User. Es benötigt ja auch eine gewisse Zeit der Sensibilisierung. Aber es ist eine große Notwendigkeit und da ist die Politik vor allem gefordert. Es gibt ja noch etwas Weiteres. Für die meisten Menschen ist der Gap, sie wissen das zwar, aber sagen sie, okay, was soll schon mit meinen Daten diesbezüglich passieren? Der Gap einfach überhaupt das tiefere technologische Wissen und sich damit zu beschäftigen oder einzutauchen oder auch in diese Einstellungen zu gehen, das ist einfach zu groß. Und ich glaube, da ist die Technologie gefordert, in den nächsten Jahren einfachere Lösungen zur Verfügung zu stellen. Ich bin jetzt gerade vor unserem Interview war ich schnell in meinem LinkedIn-Account, um Einstellungen zu überprüfen. Das ist einfach so kompliziert. Also, da habe ich, ich würde sagen, ich kenne mich in so Sachen einigermaßen aus, aber da verliert man sofort irgendeine Stunde. Jetzt sind es ja x Plattformen, wo man drauf ist. Das ist eigentlich eine Zumutung. Und da hoffe ich, dass die Politik dem Riegel vorschiebt und klare Maßnahmen.
Und wenn sie das dann tut, den Riegel vorschieben, letzte Frage dazu, wird das Thema, weil wir von Voice gesprochen haben, dann weiterhin spannend sein? Oder glaubst du, wenn die Politik das sehr stark reglementiert, dass das dann, ja, in Anführungszeichen provokativ gesagt, ein kurzer Hype war?
Nee. Also Voice, das wird überhaupt nicht weggehen. Ich gehe sogar davon aus, dass Menschen in 100 Jahren nicht mehr schreiben, sondern alles nur noch Voice oder durch Datenströme gesteuert sein wird. Das ist eine extreme Convenience. Jetzt geht es ja darum, wenn ich so ein Gerät bei mir im Wohnzimmer habe und sage, okay, Alexa, ich schau mal nach in meinem Kühlschrank, was brauche ich eigentlich Neues, und übrigens, ich würde mal gerne ein neues Rezept machen, dann sind das intelligente Lösungen und die bringen einen weiter und das ist, hat ein großes Maß an Convenience. Das ist ja gut. Wenn jetzt aber die Alexa mir auch sonst noch zuhört in einem Gespräch über Politik oder privaten Angelegenheiten, da hört ja der Spaß auf. Jetzt braucht es Regulierung, Rahmenbedingungen, die das ganz, ganz klar definieren. Erstens. Zweitens braucht es drakonische Strafen, wenn das nicht erfüllt wird. Und drittens muss das dann umgesetzt werden. Jetzt gibt es natürlich immer Schlaumeier, die irgendwelche Lücken auszunutzen versuchen. Und wahrscheinlich hören jetzt auch einige der Apps an unserem Interview mit. Das ist eine Schweinerei. Aber für das gibt es einen Markt und ich glaube, da werden genügend Firmen genügend zu tun haben, um hier einen Riegel vorzuschieben.
Schlagen wir mal den Bogen ein bisschen weiter. Wenn man so dein Twitter-Account so ein bisschen verfolgt, dann so mein Eindruck, das ist jetzt nicht nur alles immer nur, wie viele andere das machen, Eigen-PR, sondern du äußerst dich auch vor allem zu künstlerischen Themen, aber auch, ich meine mal, das ein oder andere politische Thema entdeckt zu haben, zumindest in einem Retweet. Wie siehst du das? Wie ist das? Oder vielleicht ist das nur in Deutschland so? Haben wir in der Gesellschaft per se einen also zu wenig Diskurs, zu wenig öffentliche Auseinandersetzung mit Themen, die uns nachhaltig beschäftigen? Also was meine ich zum Beispiel, springen wir auf das Thema Salvini, Flüchtlinge vor der italienischen Küste. In Deutschland haben wir das große Thema, jetzt wäre mir fast der Name entfallen, was auch richtig ist, mit der AfD. Wie ist das? Also das ist jetzt so eine private Frage. Mich persönlich treibt das sehr um, weil ich im Freundeskreis merke, wenn man darüber sprechen will, ist sehr viel Zurückhaltung. Öffentlich äußern möchte sich keiner. Also haben wir zu wenig Kontroverse?
Vielleicht mal vorweg. Noch nie war es so einfach, einen öffentlichen Diskurs zu führen wie heute. Eben dank der neuen Technologien, dank Twitter beispielsweise, wo ich ja sehr einfach einen Kommentar zu einem Thema platzieren kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, leider sind nur ein Teil der Gesellschaft und nur ein kleiner Prozentsatz möchte sich überhaupt intensiv mit einem Thema fundiert auseinandersetzen und dann einen Diskurs führen. Aber das war auch noch nie anders. Früher war in Deutschland, glaube ich, Bild die größte Zeitung. Also der Diskurs dort waren Fußballresultate, Skandale und, glaube ich, auch Seite 3 Girls. In der Schweiz ist das nicht unähnlich mit Blick und 20 Minuten. Viele Menschen denken ist eine anstrengende Angelegenheit und Denken verbraucht am meisten Kalorien und vielen Leuten ist das zu anstrengend. Trotzdem, wir sind in einer Zeit der Polarisierung. nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, das Rechts-Links-Grün-Spektrum, das driftet auseinander. Zig gesellschaftliche Themen, die, und jetzt nur in Europa, die mir Sorgen bereiten. Ja, also wir könnten gerne darauf, sehr, sehr gerne darauf eingehen. Eine Sache hat auch mit der Angst vor der Technologie zu tun. Und das schürt Existenzängste, da sind Menschen verunsichert und dann gehen sie eben in Extrem. Also die ganzen Populistenbewegungen, die wir haben, wieder Menschen, die wirklich meiner Meinung nach unglaublich unmenschlich gegenüber Ausländern, gegenüber Flüchtlingen argumentieren. Eben bei euch ist es die AfD, haben wir zum Glück in der Schweiz nicht, aber unsere SVP, da gibt es auch einen rechten Flügel. Der,
also Blocher ist bei euch das, glaube ich, gell, oder?
Ich will jetzt nicht einfach nur Blocher hinstellen. Blocher ist Galionsfigur davon oder war, ist jetzt ein bisschen am Ausfaden, hat aber eine Tochter, die hier weitermacht. Aber da gibt es auch noch ein rechteres Spektrum, dessen Argumentation natürlich sehr schwierig ist. Ich habe immer gesagt, ich mache lieber Werbung und nicht Politik, aber ich glaube, jeder, der über die Zeit, in der er lebt, reflektiert, ist in einer Weise muss er politisch sein. Ich habe immer gesagt, ich mache nicht Politik, aber ich bin ganz klar gegen diese rechten Tendenzen. Ich habe auch eine Familiengeschichte. Ich habe einen jüdischen Vater, Großeltern, Großvater im KZ verloren. Also von klein auf habe ich hier eine gewisse Sensibilität auf derartige Themen.
Ich würde nochmal darauf zurückkommen. Ich finde das extrem spannend, weil wir auf der einen Seite bist du aufgrund deines Berufs Werbung, Kommunikation stark. Du bist jetzt für Twitter tätig. Wir haben gerade auch quasi, ich glaube, übereinstimmend festgestellt, dass es noch nie so viele Möglichkeiten gab, sich zu äußern in sozialen Netzwerken. Dennoch tun es relativ wenige, und die wenigen, die es tun, tun es dann, ich nenne das jetzt mal sehr stark dumm, wahrscheinlich werde ich dafür viele Leserbriefe kriegen, aber die Frage ist doch, warum ist das so? Also ich möchte auf was hinaus, es gibt in Deutschland ja immer mal so Grundüberlegungen, brauchen wir sowas wie Medienkompetenz? Also wir haben immer mehr Kanäle, wir haben immer mehr Tools, aber eigentlich kann sie keiner mehr richtig irgendwie bedienen, und das sind jetzt nicht nur die, meine ich jetzt nicht nur die Datenschutz, brauchen wir sowas?
Ja, ich komme gleich darauf zurück. Ein Phänomen in unserer Zeit ist, wir waren noch nie so gut mit so vielen Informationen versorgt. Jetzt in dieser Informationsflut geht die Tiefe verloren. Also ich habe das an mir selbst entdeckt. Ich habe eine Zeit lang als einer der technische Tools sofort immer ausprobieren muss. Da saß ich dann plötzlich am Morgen im Kaffee mit meinem iPad und habe nur noch elektronisch die Zeitung gelesen. Und ich musste feststellen, ich weiß nicht so profund Bescheid. Wenn wir die Nachrichten hören oder im Fernsehen oder wo auch immer zur Kenntnis nehmen, da wissen wir ja nicht mehr von der Welt. Nehmen wir einen Syrien-Konflikt. Das ist ziemlich kompliziert dort. Also, da muss man sich schon vertieft damit auseinandersetzen. Jetzt sind wir in einer Zeit, die der Vertiefung entgegenwirkt. Es ist immer schneller, es prasseln so viele Dinge auf uns ein, wir werden abgelenkt von so vielen Dingen. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, eben die Generation Handy, und zu der gehören wir alle, die fingert, statt zu handeln. Also wir haben das Gefühl, dass wir viele Informationen haben, aber wir wissen deshalb nicht mehr und wir können es auch nicht differenzierter anschauen. Und das ist auch im Diskurs, im schnellen Diskurs, sei es jetzt auf Twitter oder anderswo, es ist immer diese Knappheit. Jetzt ist Reduktion etwas Wunderbares, wenn man sie beherrscht, aber wenn das Fundament nicht da ist, ist das alles andere als gut. Jetzt bin ich ausgeschweift. Die ursprüngliche Frage zielte wohin?
Sorry. Medienkompetenz.
Die Medienkompetenz. Ja, das ist unbedingt wichtig. Im medialen Zeitalter, das hinter uns liegt, da waren Zeitungsverleger, waren Lokalfürsten. Das ist demokratisiert oder ist sich am Demokratisieren. Aber Demokratie heißt natürlich immer auch eine Eigenverantwortung. Und wenn wir jetzt über Demokratisierung von Medien sprechen, heißt das eine Eigenverantwortung jedes einzelnen Users. Er muss wissen, was er sagen darf in der Öffentlichkeit oder wann eben sein Kommentar ein Hasskommentar ist oder beleidigend ist. Jedes Kind muss lernen, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was es bei Google findet. Also hier ist das eine neue Disziplin. Meine jüngste Tochter haben wir von Beginn weg, die ist schon als Zweijährige, konnte die den Code eingeben beim iPad und sie hat schon sehr früh sogar ein Handy zur Verfügung gestellt, gekriegt. Und wir haben sogar geschaut, dass sie es von alleine wieder weglegt. Zuerst waren so Education-Apps waren für sie wichtig, großartige Dinge. Und wir haben sie immer begleitet dabei. Nachher waren es Filme, heute sind es gewisse Spiele. Und sie macht tolle Filme drauf. Ich glaube, Das gehört zur Erziehung mit. Und ich meine, das ist auch wieder eine Parallele. Als ich ein Kind war, haben meine Eltern gesagt, ja, du darfst ja nicht zu viel Fernsehen schauen, sonst kriegst du viereckige Augen. So. Und dann heute sagen natürlich alle, dass kleinen Kindern das Teufelszeug, dieses Mobile, statt das zu verbieten, müssen sie den richtigen Umgang damit lernen. Auch hier ist es halt so, Technologie ist viel schneller als das Bildungssystem, das hinkt hinten rein, jetzt gerade halt an den Volksschulen. Aber ich denke, da haben auch Eltern eine gewisse Verantwortung, da kann man nicht alles delegieren.
Haben wir auch eine gewisse Eigenverantwortung? Wir haben, ich meine, das war in unserem letzten Gespräch im letzten Jahr, haben wir, oder hast du gesagt, ja, die Kreativität leidet bei vielen, es gibt weniger, also es gibt immer noch gute Kreative, aber sie werden weniger, wenn ich das jetzt richtig noch im Hinterkopf habe. Ich habe mir so die Frage gestellt, wenn ich jetzt von mir aus gehe als Beispiel und muss in welchem Bereich auch immer im Job jetzt kreativ sein, dann zehre ich sehr von Büchern, die ich gelesen habe, von Musik, die ich gehört habe, weil ich dadurch quasi ja, Wissen generiere, das wir knüpfen. Ist das nicht gerade dann auch für die Kreativen eine der ureigenen Disziplinen, dass sie sich in diesen Bereichen sehr stark engagieren und viel unterwegs sind? Oder ist das jetzt vielleicht eine zu theoretische Herangehensweise von mir?
Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt habe. Aber ich denke, dass das Gleiche. Ich habe wahrscheinlich gesagt, dass die Kreativen in der Werbebranche ja gar nicht so kreativ sind.
Genau, ja.
Oder viele, die sich eigentlich als kreativ bezeichnen. Eigentlich besteht dort die Kreativität, Dinge neu zu kombinieren. Es ist eine Form von Sampling. Wenn es jetzt wirkliche Kreativität geht, im Sinne von etwas völlig Neues erfinden, das ist halt schon ein bisschen rarer und ein höherer Anspruch. Ich glaube nicht, dass die Menschen deshalb weniger kreativ sind. Im Gegenteil, auch durch das Internet erschließen sich völlig neue Dimensionen. Ich war vor anderthalb Wochen war ich in einem Konzert, eine Berliner Truppe war das, sie nennt sich Delire de France und ein Franzose hat dazu so visuelle Dinge, Projektionen gemacht und zwar war das im Planetarium in Luzern eine völlig neue Bildsprache, ich war absolut begeistert. mit Hilfe von Technologie erschließt sich hier auch ein neues Universum überhaupt an Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist ein unendlicher Kontrast ist zu dem, was wir hier in diesem Raum sehen. Hier sind Bilder, ja, so wahrscheinlich gemalt, wie man das so kennt. Nein, ich glaube, da kann, wir haben genug Inspiration. So, jetzt aber in dieser Zeit der Informationsflut und, sagen wir mal, man kann sich sehr schnell ablenken lassen. Und jeder, der kreativ ist, weiß, er braucht eben diese Muße. Das heißt, er muss sich Zeit lassen, er braucht auch Langsamkeit, er braucht auch Momente des Nichtstuns, des sich setzen lassen, des Vertiefens. Und das kommt generell ein bisschen sehr, sehr zu kurz. Zumindest habe ich das bei mir festgestellt und das versuche ich dem auch wieder ein bisschen entgegenzuwirken und mir auch sehr, sehr bewusst Zeit zu nehmen. Also ich glaube, das gehört auch zum Lernen, dass man sich nicht ständig von diesen Teilen ablenken lässt und dann wieder schaut, wer hat auf Instagram ein Herzli gegeben. Und dann ist nicht ein wirklicher Mehrwert. Aber auch da glaube ich an das Gute. Wir sind jetzt in einer Phase, wo all diese neuen Dinge kommen. Jetzt müssen wir lernen, wie wir damit gut umgehen. Es wird einige Opfer geben, die das nicht können. Aber ich denke, mehrheitlich werden viele das ganz gut handhaben.
Bevor der Eindruck entsteht, über die Bilder, die wir jetzt, ich formuliere es mal so, wenig höflich gesprochen haben, wir sind nicht bei dir zu Hause, da würde die Kunst wahrscheinlich anders aussehen, sondern wir sind in einem Club hier in Zürich. Wir haben gerade von der Muse gesprochen und letzte Frage des Gesprächs. Normalerweise stelle ich meinen Gästen immer die Frage, wie digital sind sie unterwegs? Das drehen wir heute ein bisschen in eine andere Richtung. Welche drei Bücher würdest du Kreativmenschen oder per se grundsätzlich jedem Menschen empfehlen? Sollte er unbedingt gelesen haben und warum?
Tolle Frage. Das erste Buch ist das letzte Buch von Stephen Hawking, kurze Antworten auf große Fragen. Ich glaube, es ist Pflichtlektüre für jeder Mann, jede Frau. Darin geht, nebst dem, dass es die neuesten Entwicklungen der Astrophysik aufnimmt und schwarze Löcher und Urknall auf eine einigermaßen verständliche Art und Weise darbringt, geht er auf ganz große Fragen ein. Also gibt es einen Gott? Um das hier kurz zu machen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein. Ich glaube, die Auseinandersetzung damit würde einige Religionskonflikte vermeiden. Das ist echt Wissen. Und dieses echte Wissen oder diese Wissenschaft, das hat mich immer fasziniert. Ich habe das nie studiert, leider, aber die Faszination ist geblieben. Ich habe darum auch sehr in meinem Freundeskreis einige Professoren von der ETH und auch Nobelpreisträger und liebe es, von ihnen zu lernen. Also das ist ein Buch, das ich nur empfehlen kann. Und es hat darin zwei, drei Kapitel, die auch Artificial Intelligence gewidmet sind und wo Hawking eben auch ganz entscheidende, bedeutende ethische Fragen für unsere Gesellschaft aufbringt. Und es ist die Frage letztendlich, welche Gesellschaft wollen wir? Wollen wir das einigen Jungs im Silicon Valley überlassen? Es geht auch wieder zurück, was passiert mit unseren Daten? Was ist Menschsein überhaupt? Also hier ist eine Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Philosophie in einem Buch gepackt, wie ich es eigentlich noch selten gelesen habe. Also absolute Pflichtlektüre, sollte man auswendig lernen. Das zweite Buch, das kommt von Erik Emanuel Schmidt und das heißt «Als ich ein Kunstwerk war». Und es ist eigentlich eine bitterböse Satire auf den heutigen Kunstbetrieb. Jetzt muss man wissen, Kunst ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe gesagt, ich sammle auch ein bisschen Kunst. Ich würde behaupten, ich mache sogar selber Kunst. Unter anderem Kunst mit Robotern. Es ist ja jährlich diese Art Basel, eine tolle Veranstaltung. Ich will die jetzt nicht bashen, aber ich habe schon in den letzten Jahren Mühe gekriegt. Das ist so ein Promi-Schaulaufen. Es ist Kunst, Kunst an den Wänden. Das ist wirklich, wird wie ein Kapital behandelt. Das ist ein Markt geworden, der eigentlich mit Marketing, Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Das ist eigentlich eine Perversion. Für mich ist eigentlich Kunst immer, dass sie ja nicht einen Zweck hat, dass sie sogar sinnlos sein darf. Sie darf einfach sein. Und für mich ist es so ein Heil zur Wirtschaftswelt, zum Markt, zum Geld verdienen, eben diese Kunstwelt. Diese Figur da drin, da ist auch, das ist eigentlich ein moderner Faust zwischen Mephisto und Faust. Und der Mephisto ist ein Künstler, der das absolute Kunstwerk machen möchte. Und zwar aus einem Mensch ein Kunstwerk, ein künstliches Wesen. Er setzt den Menschen immer mehr, bis der sich eigentlich zersetzt. Und dieser Mensch gehört ihm und er stellt den auch aus und das ist auf eine so tolle, eindrückliche Art und Weise beschrieben. Also das ist Goethe im 21. Jahrhundert, ist auch sehr unterhaltsam zu lesen. So, und das dritte Buch, mache ich noch ein bisschen Werbung für gute Werbung. Werbung oder sagen wir Kreativität in der Marketingkommunikation nimmt heute mit den neuen technologischen Möglichkeiten einfach einen kleineren Stellenwert ein, aber ist nach wie vor von größter Bedeutung. So, und dafür gibt es ja zum Glück D&A, die auf globaler Ebene oder auf lokaler Ebene den Art Directors Club und der juriert halt das, was in den Augen von professionellen Kreativen das Beste ist. Das soll auch ein bisschen Vorbild sein für die Branche, für die Kunden und für den Nachwuchs. Und da ist immer wieder Schönes, Erstaunliches drin. Und vor mir liegt das Yearbook 2019. Das gibt es auch als App. Da kann man ja auch die Filme sehen, aber nach wie vor eben auch als Buch. Und ich empfehle jedem, der in irgendeiner Form mit Werbung zu tun hat, da einfach mal durchzublättern und er oder sie bleibt sicher irgendwo wo hängen. Weil bei all dieser Information, die wir haben, oder nennen wir es Content, letztendlich spielt die Qualität des Contents immer noch eine entscheidende Rolle. Und letztendlich ist das dann vielleicht auch die Differenzierung zwischen dem Unternehmen A und B in seiner Strahlkraft. Und da bin ich einfach nach wie vor, halte ich gerne auch als ADC-Präsident meine Bergpredigt für kreative Qualität. Ich glaube, das sind wir der Gesellschaft auch schuldig. Ich habe immer gesagt, wenn ich Werbung mache und sie hat den gleichen Effekt, ob sie schlecht oder gut ist, ist es meine ethische Verpflichtung, sie gut zu machen.
Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Was mir noch einfällt, ist, wo bekommt man? Also die ersten beiden genannten Bücher kann man über die Buchhandlung bestellen. Im Zweifelsfall machen wir jetzt ein bisschen Werbung für die Buchhandlung noch, dass man noch reingeht, weil man dort auch schöne Sachen noch selbst entdeckt. Aber das Yearbook des ADC, wo gibt es das?
Kriegt man beim ADC, kann man kurz ein Mail machen und man kann sich ja gleich noch um eine Mitgliedschaft als Freund bewerben oder man kann auch Sponsor werden, wenn es ein größeres Unternehmen ist.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Danke.
Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag@freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal, freitag@freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.